Wir haben ja grundsätzlich ein Problem sozusagen damit, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie viele Patienten nehmen ihre Medikamente ein. Und bei digitalen Verordnungen wird das natürlich besonders deutlich. Aber wir wissen ja, dass viele Patienten, also wir, zum Beispiel wir Notärzte, wenn wir in die Wohnung eines Patienten kommen, dann sehen wir häufig große Mengen von nicht eingenommenen Medikamenten. Das heißt, wir haben sowieso ein Problem, dass verordnete Medikamente entweder gar nicht abgeholt werden oder dann, wenn die abgeholt werden, nicht eingenommen werden.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Seit über 5 Jahren können gesetzlich Versicherte digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, auf Kosten ihrer Krankenkasse verordnet bekommen. Es ist allerdings vielerseits Ernüchterung eingetreten. Insbesondere die Krankenkassen monieren einen zweifelhaften Nutzen der Anwendung und klagen über die Herstellerpreise. Wieso bleibt dieses Versorgungsangebot hinter seinen Möglichkeiten zurück? Und wie könnte sich das ändern lassen? Darüber spreche ich mit dem Internisten Prof. Dr. Martin Möckel von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Er ist auch Vorsitzender einer Projektgruppe der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, die sich mit DiGA und mit KI in Leitlinien beschäftigt. Mein Name ist Michael Reichmann, ich bin Redakteur bei Medical Tribune. Hallo, Herr Professor Möckel.
Hallo, Herr Reichmann.
Wäre es eigentlich nicht reizvoller, jetzt über KI zu reden als über DiGA? Die sind ja in den Schatten der Gesundheitsversorgung getreten.
Ja, vielleicht, aber ich glaube, wir sollten das eher so sehen, dass wir über beide Themen reden können. Und viele Versprechungen der KI sind ja noch sehr weit weg von der praktischen Anwendung, während die DiGAs schon Realität sind. Und von daher, glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, auch weiterhin über DiGA zu sprechen.
Ja, dann schauen wir uns doch mal einige Zahlen an. Anfang 2026 stehen im Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 58 verordnungsfähige DiGA. 48 davon sind dauerhaft gelistet, 10 stecken in der Erprobung und müssen noch zeigen, ob sie einen positiven Versorgungseffekt haben. 16 DiGA wurden bereits aus dem Verzeichnis gestrichen und sind nicht mehr verordnungsfähig. Von diesen 58 verfügbaren Anwendungen sind 30 für den Bereich Psyche vorgesehen. Ein Bezug zur inneren Medizin haben nach meiner Erzählung etwa 15 Apps und Webanwendungen. Macht sich die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin falsche Hoffnungen bezüglich der Bedeutung von DiGA?
Das würde ich nicht sagen. Also wir hatten ja gleich zusammengefasst, dass, sagen wir mal, so gut, vielleicht 10 bis 15 DiGAs einen Bezug zur inneren Medizin haben. Ich denke, das ist schon ganz schön viel. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt das mit einem Medikament vergleichen, zum Beispiel in der Hochdrucktherapie, also eine Volkskrankheit, dann wären ja 15 Medikamente, die sich darauf beziehen, schon eine ganze Menge. Und es werden ja jetzt tatsächlich mit DiGA zum Beispiel das Reizdarmsyndrom adressiert, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Adipositas, Diabetes. Und damit sind ja sozusagen ganz große, wichtige internistische Erkrankungen adressiert. Und von daher würde ich sagen, das Portfolio, was wir haben, das ist schon ganz gut. Das, was uns sozusagen als Fachgesellschaft auch, als wissenschaftliche Fachgesellschaft noch so ein bisschen stört, ist, dass die Evidenzlage noch relativ dünn ist. Uns fehlen natürlich noch Studien, prospektive randomisierte Studien, große Beobachtungsstudien, Register, die uns an großen Fallzahlen zeigen, also wie die optimale Anwendung ist, was die Erfolgsfaktoren der Anwendung sind und wie das abzugrenzen ist von anderen therapeutischen Verfahren, aber auch wie sozusagen die DiGA optimalerweise in einen Behandlungsprozess, in einen ärztlichen Behandlungsprozess zu integrieren ist. Und das ist so ein bisschen die Call for Studies, die wir ja schon gleich am Anfang der DiGA-Einführung auch gemacht haben, dass wir gesagt haben, natürlich sind wir einverstanden damit, dass man die Schwelle zur Zulassung, also diese vorläufige Zulassung, dass man das macht, um eine Innovation zu erlauben, die vielleicht auch nicht so risikobehaftet ist. Aber natürlich brauchen wir perspektivisch sehr gute Daten und auch immer mehr Daten, um evidenzbasiert weiter mit diesen Verfahren umgehen zu können.
Wie könnte man denn zu besseren Studien kommen?
Also wir denken schon, dass wir eine Forschungsförderlinie für DiGA brauchen, vielleicht einen speziellen Call des BMFRT oder auch des Innovationsfonds, wo man sagen kann, man darf auch mal so eine Liga tatsächlich in einer großen Studie evaluieren. Sie müssen sich vorstellen, viele von den Liga-Herstellern sind ja kleine Unternehmen, die kein so großes Portfolio schon haben, dass die Millionen Euro für eine Studie ausgeben können. Und deswegen sind die Liga-Studien, die im Moment laufen, immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, minimalistisch geplant. Und wir haben ja gesehen, dass also auch durchaus Liga mit Potenzial, auch Liga der ersten Stunde, wie zum Beispiel in der Migräne, dass die wieder vom Markt verschwunden sind, weil die kleinen Unternehmen nicht in der Lage waren, ich sag mal, entsprechend große Studien aufzusetzen und damit auch eine entsprechende Marktverbreitung dann zu etablieren.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Innovationsfonds sozusagen produktspezifische Studien fördern würde. Vermutlich nicht.
Genau, machen sie im Moment nicht. Genau, und das ist genau das Problem. Es gibt eine Lücke, also sie könnten sicherlich so ein digitales Produkt in so einer Art Grundlagenforschung fördern, mit sehr, sehr hoher Wettbewerb mit vielen anderen Antragstellenden. Und man kann auch Studien machen, die so ein bisschen die Versorgungsrealität abbilden. Aber gerade sozusagen Studien, die jetzt nochmal die Wirksamkeit und den Einsatz in einem bestimmten Versorgungskontext untersuchen, da gibt es relativ wenig Fördermöglichkeiten für. Und das ist genau das Segment, was aus meiner Sicht hier fehlt.
Jetzt sagen die Krankenkassen selbst, sie leisten ja schon einen Förderbeitrag. Also in dem ersten Jahr, wo der Herstellerpreis frei gesetzt ist, da sind ja sozusagen, ist die Studie bei vorläufig zugelassenen Liga mit implementiert, also sie wird mitbezahlt. Wenn es in ein zweites Jahr geht, dann ist es sozusagen noch eine Vorfinanzierung, weil ja der spätere Erstattungsbetrag ab dem 13. Monat gilt. Das genügt aber offenbar nicht.
Ja, also man muss sich natürlich schon Gedanken darüber machen, wie wird dann so ein Arzneimittel oder eben so eine Liga, die man ja vielleicht auch so arzneimittelartig erstmal betrachten kann, wie wird die denn überhaupt finanziert? Und wenn man sich so mal anguckt, also wie sozusagen große Blockbuster-Medikamente, also wie viel Geld sozusagen da in die Forschung gegangen ist und wie viel Geld auch damit dann in der Pharmaindustrie verdient wird, dann sieht man natürlich, dass wir mit den Digas immer noch in einem relativ niedrigen Volumen insgesamt sind. Man kann ja nicht einerseits sagen, die Firmen sollen das irgendwie alles selber finanzieren und gleichzeitig aber keine adäquaten Preise für die Produkte gewähren. Also man muss sich ja vorstellen, dass natürlich eine Diga, die jetzt mal 1 Million Mal angewendet würde, dass die dann auch pro Anwendung vielleicht günstiger werden könnte. Aber sie brauchen natürlich auch ein bestimmtes Finanzvolumen dafür. Und es ist so, dass, glaube ich, die Ursprungsidee der Kassen war, dass die Diga einmal produziert wird und dann quasi so mehr oder weniger umsonst, auch ohne ärztliches Handeln, eingesetzt werden kann. Und das ist absolut nicht der Fall, nicht? Sondern sie brauchen sowohl eine Integration in einen ärztlichen Behandlungsprozess, als auch eine Firma, die sozusagen ausreichend verdient an dem Produkt, die auch in der Lage ist, sowas weiterzuentwickeln, Studien zu machen und entsprechend Evidenz zu generieren, um dann natürlich auch die Anwendung zu optimieren. Und man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt eine neue digitale Medizin mache, dann kann das natürlich in einem globalen Kontext auch mal an irgendeiner Ecke Geld sparen, zum Beispiel auch Folgekosten sparen, weil man vielleicht prophylaktisch oder präventiv tätig wird. Aber es ist ja selten so, dass eine Innovation dazu führt, dass weniger Geld ausgegeben wird. Das heißt also, man kommt natürlich hier in ein neues Segment von Therapie, die auch Geld kostet. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir im Gesundheitswesen insgesamt adressieren müssen, natürlich auch in der inneren Medizin. Wir haben ganz viele neue Therapien, ich sag mal Gentherapien, neue hochspezifische Medikamente, Diga. Und wie soll das perspektivisch finanziert werden?
Das ist jetzt das ganz große Thema, wie man die Gesundheitsversorgung künftig noch finanzieren kann. Das ist etwas, womit sich Frau Wagen dieses Jahr intensiv beschäftigen werden muss. Es gibt noch so ein anderes Indiz, wo dann der Nutzen in Zweifel gezogen wird. Das ist der Dropout der Patientinnen und Patienten. Also laut GKV-Spitzenverband gibt es bei 84% der Patientinnen und Patienten, die eine Diga hatten, keine Folgeverordnung. Also das heißt, entweder sind sie dann geheilt oder brauchen die Anwendung nicht mehr oder auch sie haben sozusagen die Lust daran verloren, die zu nutzen. 16% erhalten eine Folgeverordnung oder mehrere, das ist dann auch auf bestimmte Anwendungen schon bezogen. Wie könnte denn die Adhärenz der Patientinnen und Patienten verbessert werden?
Ja, das ist eine total wichtige Frage. Und da fehlen uns auch noch Daten. Aber dass es ja eine Liga geben könnte, ich sag mal zum Beispiel eine Liga, wo es um Rückenschmerzen geht und wo sie angeleitet werden, bestimmte Übungen zu machen. Und das könnte ja sein, dass sie 4 Wochen brauchen mit der Liga und dann machen sie das und die Rückenschmerzen sind weg und jemand anders braucht 6 Monate. Das heißt also, uns fehlen eigentlich noch ein bisschen genau diese Daten, also wie sozusagen die Häufigkeit der Nutzung und der Effekt zusammenhängen und wie eigentlich die Dosis sozusagen der Liga sein muss. Also praktisch eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Und das ist natürlich in der digitalen Gesundheitsanwendung total anders als bei einem Pharmakon, dass sie natürlich auch sozusagen vielleicht so Schwelleneffekte erzielen. Also ich sag mal, sie haben immer Rückenschmerzen, sitzen immer am Schreibtisch. Und dann bringt die Liga sie dazu, sozusagen jetzt einmal pro Stunde aufzustehen. Nach 4 Wochen geht es ihnen viel besser. Und das halten sie weiter ein. Dann hat die Liga ihnen sehr, sehr viel geholfen, ohne dass sie sie weiter anwenden müssen. Aber diese Beziehung sozusagen von der Nutzungshäufigkeit der Liga und der Wirksamkeit, die haben wir ja fast noch gar nicht. Die neue Liga-Verordnung, die wird ja solche Zahlen einfordern von der Industrie. Und wir sind ja relativ optimistisch, dass wir dann auch mit diesen neuen Daten tatsächlich auch das besser beurteilen können. Vielleicht noch ein anderer Aspekt in der Hinsicht ist, dass die Liga natürlich in ihrer Wirksamkeit nicht einheitlich ist. Also ich sag mal zum Beispiel Ligas zum Abnehmen, ja, die können sehr wirksam sein. Es gibt dazu auch schöne Fallberichte aus der Niederlassung, wo also Ärztinnen berichten, wie ihre Patienten sozusagen die sehr viele Diäten schon gemacht haben, wie die mit der Liga plötzlich anhaltend 15 Kilo Gewicht verloren haben. Wenn Sie dann reingucken, was ist eigentlich der Erfolgsfaktor, sieht man sehr häufig, dass das sehr viel mit Adherenz zu tun hat, aber auch mit sehr viel Eigenengagement der Patientinnen. Also die Liga ist nicht etwas, was man sozusagen so einfach nur konsumiert und das einen gesünder macht, sondern es ist ganz oft etwas, was sie aktiviert und was sehr viel Mitarbeit des Patienten erfordert. Und diese Beziehung sozusagen zwischen dem Einsatz, den der Patient bringen muss, der von der Liga getriggert oder initiiert wird, zu dem Effekt, zu dem Heileffekt, zu dem therapeutischen Effekt, diese Beziehung ist noch, sagen wir mal, aus meiner Sicht nicht ausreichend verstanden. Und genau dafür brauchen wir Studien. Und dann auch sehr klar sagen können, okay, das wirkt eigentlich nur, wenn man es wirklich einmal pro Tag eine Stunde macht. Und diese Zeit muss ja auch aufgewendet werden. Ich will nur einen Gedanken dazu teilen, weil ich das total wichtig finde, nämlich die Liga haben sehr viel mit Prävention zu tun. Wir brauchen unbedingt mehr Prävention, einfach auch um Gesundheitskosten zu sparen. Prävention hat immer was zu tun mit Engagement der Patientinnen. Das ist sozusagen ganz oft etwas, wo sehr viel Aktivität von den Menschen verlangt wird. Und das ist, glaube ich, gerade so ein kritischer Punkt, dass viele Menschen eben eigentlich gar nicht bereit sind, so viel Energie sozusagen in ihre Gesunderhaltung zu investieren. Und das müssen wir unbedingt weiter fördern.
Es gab ja zumindest in den Anfangszeiten auch die Klage von Ärztinnen und Ärzten, dass die Liga nicht genügend sozusagen in die Therapie eingebunden sind oder überhaupt in Praxisgeschehen. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Aufwand. Wie sehen Sie diesen Punkt?
Ja, das haben wir ja auch schon schriftlich mal ausführlich dargelegt als DGIM. Also wir glauben, dass eine Liga sozusagen genauso wie die Hochdrucktherapie mit Pharmaka oder die Insulintherapie bei dem Diabetes natürlich eingebunden sein muss in ein ärztliches Gesamtkonzept und dass natürlich die Ärzte, die sowas leiten und ihren Patienten verordnen, dafür auch vergütet werden müssen. Also wenn man sagt, die Liga sozusagen ist quasi für die Selbstanwendung, dann denkt man, glaube ich, zu kurz. Dann schöpft man das Potenzial der Liga nicht aus und vergeudet vielleicht auch Geld, weil man es irgendwie nicht zu richtigen Effekten bringt. Also aus meiner Sicht ist es so, die Liga muss gedacht werden in einem Gesamtkonzept der ärztlichen Therapie und es muss dafür eine adäquate Vergütung geben. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Ärzte relativ häufig mit ihren Patienten sprechen müssen, um diese Adhärenz eben überhaupt zu erzielen. Der Patient ist nicht adherent, wenn man ihm einfach auf dem Handy einen Liga-Freischaltcode gibt und dann sagt, jetzt mach mal irgendwie.
Gutes Stichwort, also elektronisches Rezept. Es gab ja im letzten Jahr einen Modellversuch in Hamburg und Umgebung, wo das ausprobiert worden ist, ob das funktioniert. Also was jetzt die Verordnung betraf, hat das auch funktioniert. Das geht über das Praxisverwaltungssystem, ganz herkömmlich wie auch bei einem Arzneimittel. Dennoch ist aufgefallen, dass dann ja, das Abrufen über die Krankenkassen-App oder die EPA-App offenbar nicht so erfolgreich ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn es um die EPA geht, die ist ja sowieso noch in den Kinderschuhen. Also die Techniker ist ja schon zufrieden, wenn da 900.000 ihrer 12 Millionen Versicherten eine EPA aktiv nutzen. Aber es gibt doch offenbar auch noch technische Hürden bei der Nutzung.
Sie reden jetzt über die EPA oder das elektronische Rezept?
Nee, wir reden jetzt über das elektronische Rezept für die DiGA, wo ja die Hoffnung war, das wird den ganzen Prozess beschleunigen. Nur ist ja vorgesehen, dass man zum Beispiel über die EPA-App oder über die Krankenkassen-App diesen Freischaltcode bei der Krankenkasse beantragt und dann auch bekommt und dann ihn nutzt.
Also wir haben ja grundsätzlich ein Problem sozusagen damit, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie viele Patienten nehmen ihre Medikamente ein. Und bei digitalen Verordnungen wird das natürlich besonders deutlich. Aber wir wissen ja, dass viele Patienten, also wir, zum Beispiel wir Notärzte, wenn wir in die Wohnung eines Patienten kommen, dann sehen wir häufig große Mengen von nicht eingenommenen Medikamenten. Das heißt, wir haben sowieso ein Problem, dass verordnete Medikamente entweder gar nicht abgeholt werden oder dann, wenn sie abgeholt werden, nicht eingenommen werden. In dem Moment, wo man so ein digitales Konzept hat, also ich weiß jetzt genau, wer hat ein Rezept und ich weiß auch, wann der das freischaltet, wird das besonders transparent. Das ist aus meiner Sicht eigentlich mehr ein Aufdecken eines Grundsatzproblems als eine neue Problematik bei den DiGA. Und das ist natürlich ein Thema, dass man die Patienten sehr gut motivieren muss, eine moderne Therapie auch durchzuführen. Das gilt aber nicht nur für die DiGAs, sondern für alle anderen therapeutischen Aspekte auch. Und wie gesagt, ich hatte vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, je aktiver der Patient sein muss bei einer Therapie, desto größer sind die Hürden, das wirklich zu machen.
Jetzt ist ja noch eigentlich vorgesehen, dass es noch weitere DiGAs geben soll, die mehr können als die bisherigen, also die der erhöhten Risikoklasse 2b. Die könnten dann zum Diabetes-Monitoring beispielsweise verwendet werden oder für Telemedizin, die sie unterstützen. Bei denen verlangt das Gesetz auch, dass der Hersteller gleich eine Studie mitliefert, die den Nachweis erbringt, dass da ein positiver Versorgungseffekt ist. Es gibt keine vorläufige Listung. Wie schätzt Sie hier die Situation ein?
Ja, also wir setzen sehr, sehr große Hoffnung in DiGAs höherer Risikoklassen, weil das natürlich eigentlich das ist, was Digitalisierung ausmacht. Sie produzieren sehr viele Daten selber, Gesundheitsdaten, also auch Vitaldaten. Möglicherweise haben Sie auch am Handgelenk irgendein Device, was die jetzt, während wir hier sprechen, ihre Herzfrequenz misst oder sowas. Und diese kontinuierlichen Daten, die sind natürlich extrem wertvoll dafür, eine sehr personenzentrierte Optimierung ihrer Therapie zu machen, also gerade zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz. Und glaube, dass also so fixe Kombinationen von Variables mit einer DiGA sehr viel Potenzial haben und auch für die Patienten einen so hohen Nutzen bedeuten, einen erlebbaren Nutzen, dass dann auch die Nutzung sozusagen deutlich besser und kontinuierlicher wird. Das Problem dabei, und das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, ist, also wie finanziert man Studien dazu? Das ist aus meiner Sicht in einer Phase der Innovation nur durch öffentliche Förderprogramme möglich. Also ich würde mir wünschen, dass das BMFRT, wie es das ja früher auch in anderen oder wie es das ja auch dauernd macht, einfach sagt, also förderpolitisch wollen wir, dass mit DiGAs unabhängige Forschende prospektive Studien machen. Wir setzen dafür ein Förderprogramm auf, was sehr breit ist, was nicht zu hochschwellig ist, also wo man auch eine Chance zur Förderung hat. Und setzen vielleicht ein paar Schwerpunkte auf große Volkskrankheiten, ich sag mal Adipositas, Diabetes, Hochdruck, Herzinsuffizienz, Rückenschmerzen, Depression, ja, nur mal so aus der Hüfte geschossen, und versuchen mal genau diese Daten dann mit den gerade diese Daten zu DiGAs zu gewinnen, die dann auch wirklich mit Vitaldaten arbeiten. Und Sie hatten das, glaube ich, in der Anmoderation mal gesagt, sollten wir nicht über KI sprechen? Also diese Höher-Risiko-DiGAs, die werden ja alle KI-Anwendungen beinhalten. Und bisher ist es so, dass KI sozusagen in aller Munde ist. Und das, was man, glaube ich, im Alltag unter KI sozusagen intuitiv versteht, sind die Large Language Models, also GPT oder solche Sachen. Und da ist man fasziniert davon, dass man da irgendwelche Texte kreiert kriegt. Aber nützt einem das was für die Gesundheit? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und an der Stelle müssen wir jetzt rein in die Forschung und müssen gute Anwendungen mit KI kreieren, die uns wirklich helfen, besser zu sein. Und ein Punkt ist da auf jeden Fall der Diabetes. Also die Insulinsteuerung, die kann optimiert werden. Es gibt viele Diabetiker, die das schon nutzen. Und an der Stelle, glaube ich, können wirklich gute Daten produziert werden, die dann auch die Anwendung, also die richtige Anwendung zeigen und die für die Diabetiker auch prognostisch dann einen Benefit bringen. Und das könnten dann digitale Therapien sein, also eine Kombination aus Pharmakotherapie, aus einer seriellen Messung mit Variables und eben der digitalen Optimierung in der Weise, dass sie vielleicht auch ihr Essverhalten nochmal anpassen und so weiter, die dann tatsächlich sozusagen so als so eine multimodale Therapie auch die Prognose und die Komplikationshäufigkeit von Patienten mit großen Volkskrankheiten vermindern.
Gibt es denn eigentlich politische Gespräche dazu, also durch Fachgesellschaften oder Industrieverbände, wo die Anbieter ja auch gemeinsam agieren?
Ja, also wir als DGIM haben ja die Arbeitsgruppe, die ich leite, wo wir auch eine Vertreterin der DIGA-Industrie als beratendes Mitglied drin haben. Und wir sind dann im engen Dialog. Wir haben ja auch die Industrie aufgefordert, eben die DIGAs noch besser für die Ärzte zu erklären, indem die nach DGIM-Kriterien gestalteten kleinen Videos produziert werden sollen, in denen eben verschiedene Aspekte der DIGA-Anwendung auch nochmal sehr deutlich gemacht werden. Müssen Sie sich ja vorstellen, wenn Sie eine DIGA selber ausprobieren, dann wissen Sie ja immer noch nicht ganz genau, was die alles noch so kann, was die für Daten speichert und so weiter. Und der verordnende Arzt oder die Ärzte muss natürlich gut wissen, was dem Patienten angeboten wird. Also diese DIGA-Videos gibt es schon ein paar, die sind da sehr hilfreich. Und ich glaube, die Industrie ist da schon auch ein guter Partner. Aber die Industrie arbeitet natürlich auch gewinnorientiert. Und deswegen ist es so, dass die Industrie eben die notwendige Forschung in dem Umfang, wie sie in dieser Phase der, ich sag mal, Entwicklung digitaler Therapien erforderlich ist, nicht alleine aufbringen kann. Also ich glaube, es wäre gut, wenn also die öffentlichen Fördergeber eben eine Förderlinie aufbauen würden, wo es speziell darum geht, eben solche DIGAs, insbesondere höhere Risikoklassen, wirklich zu fördern, indem eben entsprechende Studien möglich werden und wir dann wirklich ganz genau wissen, bringt das was oder bringt das nichts. Und ich glaube, sehr, sehr viel in diesem ganzen KI-Hype sozusagen ist gar nicht sinnvoll. Und deswegen ist es notwendig, dass seriöse Studien gemacht werden, die natürlich in der Hand von unabhängigen Forschenden sein müssen.
Sie sind also optimistisch, dass die DIGA noch eine wesentliche Rolle spielen werden bei der Digitalisierung der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland?
Absolut, ich bin absolut optimistisch. Ich glaube, ehrlich gesagt, so die DIGA 1.0, die so ein bisschen aus dem Narrativ entstanden sind, das ist so eine Art Selbsttherapie, und die schaden nicht und die sollen möglichst günstig sein. Da muss man sich ein bisschen verabschieden. Wir müssen zu wirksameren Therapien kommen, die auch mehr Gefahren beinhalten, aber die deswegen auch größere Chancen haben. Aber ich bin absolut überzeugt, dass wir in den nächsten 5 bis 8 Jahren da auch Durchbrüche sehen werden, die also auch das Leben von unseren Patientinnen verbessern werden. Und ich sag mal, es gibt große Durchbrüche sozusagen in der molekularen Medizin, ich sag mal Gentherapien zum Beispiel, wenn Sie sich angucken, was die Kosten pro Therapie, das ist ja Wahnsinn, ja. Und wenn Sie sehen, was sozusagen digitale Therapie, auch wie skalierbar das ist und wie Sie das einsetzen könnten bei Volkskrankheiten wie Herzinsuffizienz, Diabetes oder Adipositas, dann sehen Sie also, was für ein enormes Potenzial dahinter steckt und dass die Kosten im Vergleich sozusagen wahrscheinlich eher geringer sind sogar.
Ja, das war ein Plädoyer für die Forschung und mehr Transparenz, auch was das Nutzungsverhalten betrifft bei digitalen Anwendungen. Herr Professor Möckel, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Reischmann, für die guten Fragen. Und ja, ich hoffe, dass wir unseren Zuhörenden hier ein paar neue Erkenntnisse mitgeben konnten.
Das war O-Ton Innere Medizin zum Thema DIGA zwischen Hit und Flop. Möglich gemacht wurde die Aufnahme und der Vertrieb durch meine Kollegin Anna Romalis sowie Nils Gräf und Christian Duda. Die nächste Folge hören Sie in 14 Tagen. Bleiben Sie gesund.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.